Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und willkommen bei Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha.
Und ich bin die Susanne. Ich bin die Archäologin.
Ich nicht. Aber ich darf dich löchern.
Sowieso.
Über verschiedene Themen und Themenbereiche der Archäologie.
Genau.
Das finde ich schön.
Ist auch der Sinn von dem Podcast, dass du mich löcherst.
Ja, wie Käse.
Welcher Käse ist dann die Frage?
Mit Löchern.
So Bergbaron.
Zum Beispiel.
Nicht schlecht.
Ja. Jetzt habe ich Hunger. Wir haben zu unserer letzten Folge über The Dig und Satin Who ein Feedback bekommen von Martin. Und dem Martin hat die Besprechung vom Film sehr gut gefallen. Und er hat gemeint, dass wir haben ja über die Zeltplanen geredet.
Mhm.
Und dass die so blau waren und so schimmernd. Und es waren wahrscheinlich Plastikplanen. Und ups, Requisiten-Department hat sich nicht vorbereitet.
Oder man hat es einfach nicht gekriegt, was man haben wollte und nimmt das, was da ist.
Ja, so irgendwie. Aber er hat gemeint, dass die alten Zeltplanen auch teilweise blau waren und weil es geregnet hat, haben sie so geglänzt. Also es könnten schon auch Gewebezeltplanen sein im Film. So genau haben wir nicht geschaut.
Na, müsste man vielleicht noch einmal schauen.
Müsste man noch mal beäugen.
Aber das Problem ist, dass sie ja hauptsächlich in der Nacht im Regen auftauchen. Das heißt, es ist sowieso finster und es ist nass und ja.
Kleines Detail nebenbei. Die Kostüme waren super. Also ja. Da darf man sowas sowieso verzeihen, denke ich mir. Die waren schon sehr cool.
Ja.
Die Kapperln und was weiß ich. Sein Hut.
Sein Hut war super, dem hat man es wirklich angesehen, dass er ihn immer im Regen und lang aufgehabt hat.
Ja, yeah. Ich meine, es war wahrscheinlich so ein Indiana Jones Easter Egg.
Ja,
schätze ich mal, aber ich fand es trotzdem nett. Und heute?
Heute reden wir über etwas ganz anderes, ganz andere Zeit, ganz anderes Objekt, ganz anderer Zustand, ganz andere Geschichte dahinter.
Wir steigen in die TARDIS und sind woanders.
Genau. Und kommen diesmal raus im Hellenismus.
Schön.
Beziehungsweise in der römischen Kaiserzeit. Das Thema hat eine Studentin von mir, die Maria, mir geschickt in einer E-Mail und hat gemeint, vielleicht könnte man mal ein bisschen was Näheres über den sterbenden Gallier machen.
Dramatisch.
Komplett.
Mhm.
Noch dazu, wo der sterbende Gallier, muss ich jetzt dazu spoilern, ein bisschen eines meiner Lieblingsreferatsthemen in einer meiner Lehrveranstaltungen
ist. Das kannst du nicht sagen, jetzt werden sich alle Studierenden um das Thema reißen.
Nein, sie kriegen es ja per Los zugeteilt.
Also sie können es...
Sie können es sich nicht aussuchen.
Okay.
Ist ein bisschen gemein, aber ja.
Ist ein bisschen gemein. Aber sie können sich ja die Folge anschauen, dann wissen sie ja eh alles, was sie wissen müssen.
Und ja, müssen ja. Haben. Zumindest...
Sie sollten Quellenangabe
Podcast. Dann richtig verwenden.
Sehr gut, danke Maria.
Danke Maria, genau. Also, wie bereits gesagt, wir gehen einerseits in den Hellenismus und andererseits in die römische Kaiserzeit, aber wir beginnen in der römischen Kaiserzeit und mit dieser Statue, die sich heute in den Kapitolinischen Museen in Rom befindet. Eine Marmorstatue, und wenn man schon einmal in den Kapitolinischen Museen in Rom gewesen ist, hat man die sicher gesehen, weil sie ist dermaßen prominent aufgestellt.
Ist das so eine recht bekannte Statue, die man einfach kennt?
Eine der bekanntesten Statuen überhaupt aus dem Hellenismus.
Okay.
Und sie ist prominent in einem Saal aufgestellt, der nach ihr benannt ist, nämlich als Stanza del Gladiatore.
Ja, schau. Was?
Genau.
Sag nochmal.
Stanza del Gladiatore.
Wieso Gladiator dabei?
Weil man, wie man sie gefunden hat, sehr lange gedacht hat, es ist ein verwundeter und sterbender Gladiator und nicht ein Kelte.
Aber das Oberlippenbärtchen.
Ja, das ist so eine Sache mit der Interpretation.
Okay.
Zur Statue selbst. Sie ist ungefähr so einen Meter hoch.
Okay.
Und die Plinthe, auf der sie aufmontiert ist, ist so fast 2 Meter lang. Und sie ist auch nochmal so ungefähr 1 Meter tief. Man sieht einen am Boden zusammengekauerten nackten Krieger.
Wir haben das Bild übrigens auch wieder.
Wir haben das Bild auch wieder drinnen. Ansonsten, das lässt sich überall wunderbar googeln. Also der sterbende Gallier ist...
Der sterbende Gallier.
Der sterbende Knackarsch. Wenn man ihn von hinten sieht, nämlich. Er sitzt eben so schräg am Boden, hat das rechte Bein angewinkelt. Auf dem rechten Bein ist der linke Arm abgestützt. Das linke Bein ist so seitlich zur Seite gespreizt, auch so halb am Boden liegend. Mit dem rechten Arm stützt er sich hinten ab und man merkt richtig, dass er eigentlich kurz vorm Zusammenbrechen ist.
Ich Montagabend.
Montagabend schon?
Ja. Yeah.
Nicht Freitagabend?
Montagabend
schon. Montagabend.
Ja.
Okay, das ist dann ziemlich früh. Er hat den Kopf nach unten geneigt und schaut auf den Boden. Auf der rechten Seite unterhalb der Brust sieht man eine Einstichwunde, wo auch Bluttropfen rauskommen. Das heißt, das ist sehr plastisch dargestellt. Und er sitzt eigentlich auf seiner Bewaffnung drauf. Er sitzt auf einem Schild.
Ah ja, das habe ich gar nicht gesehen, ja.
Also man sieht es, wenn man es von oben so leicht anschaut, dass er auf dem Schild sitzt. Das Schild hat einen gerstenkornförmigen Grat und das Dekor außen rundherum einen laufenden Hund. Laufender Hund zur Beschreibung ist so übereinander schwappende Wellen. Das ist im Prinzip die runde Variante von einem Mäander.
Okay.
Das ist der laufende Hund. Kommt immer wieder als Dekorvariante, auch auf Gewändern vor. Er hat vor sich liegen ein Schwert, das ist gebrochen. Da muss man dazu sagen, das Schwert ist erst ergänzt, das ist nicht original antik.
Nein, okay.
Und dann sitzt er noch auf so einer, ja, Tuba-Horn drauf. Das ist dieses gebogene Instrument, was man zwischen seinen Beinen auch sieht. Mhm. Ganz charakteristisch, er hat struppige Haare, die in sehr dicken Büscheln sind. Mhm. Er hat eben so einen Schnurrbart, so einen Oberlippenbart, der ist sehr charakteristisch. Und er hat einen gedrehten Halsreif, diesen Torques. Und anhand von dieser Beschreibung mit den struppigen Haaren, dem Schnurrbart und dem Torques geht man eigentlich davon aus, dass es sich um einen Gallier handelt, um einen Kelten. Mhm. Weil das sind Elemente der Beschreibung, die in der antiken Historiografie immer wieder für die Beschreibung von keltischen Kriegern verwendet werden. Sein Gesichtsausdruck, das ist ganz bemerkenswert, er hat die Stirn so in Falten gelegt und er hat so wirklich die Augenbrauen zusammengekniffen, so wirklich im Schmerz, also er ist kurz davor, dass er stirbt. Das ist wirklich ein extrem realistisches und ein extrem genaues Bild von jemandem, der eigentlich im Todeskampf da gezeigt ist.
Ja, sein Gesicht ist sehr detailliert, das ist sehr schön, finde ich.
Ja. Und diese Statue, wie sie in Rom gefunden worden ist, hat sofort für großes Aufsehen gesorgt. Sie ist, man nimmt an, zu Beginn des 17. Jahrhunderts gefunden worden, und zwar, wie man die Villa Lodovisi gebaut hat.
Okay.
Also für die Familie Lodovisi, das ist eine römische Adligenfamilie gewesen, die Kardinäle gestellt haben, die Päpste gestellt haben. Und die haben sich so ein Lustschloss, so ein Palast hinbauen lassen.
Okay,
in Rom. War das? Am Beginn des 17. Jahrhunderts.
Ach so.
Und zwar am Monte Pincio. Das ist einer von den Hügeln Roms, aber nicht einer von den 7 Hügeln Roms. Der ist ursprünglich ein bisschen außerhalb der Stadt gewesen.
Okay.
Wie man diese Villa gebaut hat, hat man eben verschiedene Statuen gefunden. Man hat ihn gefunden und eine zweite große Statuengruppe, den Gallier, der sich und sein Weib tötet. So, auf den komme ich dann später noch.
Ja.
Und man hat auch zum Beispiel den ludovisischen Thron gefunden. Den habe ich in der Folge mit dem Warren-Cup-Paket.
Ja, der kommt mir bekannt vor. Ja.
Genau. Das ist der dann nach Boston gegangen ist.
Ah, ja.
Wo
den
man,
sie verschippt haben, aber nicht den Warren-Cup dazu.
Genau. Mhm. Ursprünglich war nämlich in der Antike das Ganze ein Gartenareal von einem Landgut. Und zwar ist das bekannt als die Gärten des Sallust. Sallust ist ein Historiograf des 1. Jahrhunderts nach, Geschichtsschreiber.
Mhm.
Und bevor Sallust das besessen hat, haben die Gärten Cäsar gehört.
Schau.
Und nach Sallust hat das römische Kaiserhaus das übernommen. Also ab Tiberius ist es im Besitz des Kaiserhauses.
Mhm.
Und die haben natürlich die Gärten, wie in Landgütern und großen Anlagen üblich, mit verschiedenen Statuen etc. ausstatten lassen.
Mhm.
Und anscheinend ist auch dieser Gallier und die anderen Statuen dort aufgestellt gewesen.
Mit einer Gruppe?
Mit einer Gruppe. Man weiß nicht genau, wie die Auffindung war. Man geht eben davon aus, dass es um diese Zeit, Anfang des 17. Jahrhunderts war, weil es gibt ein Inventar der Sammlung Ludovisi von, glaube ich, 1633 und da wird er erstmals erwähnt. Das heißt, irgendwann davor muss er gefunden worden sein.
Okay. Mhm. Aber es wurde natürlich nicht aufgezeichnet, wie so genau Okay.
Wozu auch? Man, die Darf finden man das auf ihrem Grund, dann ja, wissen sie, dass es ihnen gehört.
Stellen wir es wieder auf.
Ja, ich habe schon erwähnt, dass er lange als Gladiator interpretiert worden ist. Und in dieser Interpretation ist er auch von Lord Byron gesehen worden, okay, als Gladiator.
Okay, wann kam die Interpretation weg, dass er ein Gladiator ist? Dann?
So um die Mitte des 19. Jahrhunderts.
Also doch spät.
Doch, relativ spät, und zwar im Zusammenhang mit den Arbeiten von den deutschen Archäologen, die in Pergamon gegraben haben. Jetzt fragst du vielleicht, was hat das jetzt mit Pergamon zu tun?
Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Wo ist der Zusammenhang?
Aber bevor ich das mit Pergamon auflöse, ich habe da die Beschreibung, die Lord Byron von der Statue gemacht hat, gegeben. Und weil du ja Anglistik studiert hast, darfst du den Ausschnitt aus Childe Harold's Pilgrimage lesen.
Okay, ich habe ein Semester Anglistik gemacht. Und bin dann auf Translation gewechselt.
Ja, aber mit englischer Sprache.
Ja, ey, ich lese
es. Also kannst du es besser als ich. Weil wenn ich was Englisch sage, dann schaust du mich manchmal so an, so...
Das ist nicht wahr, dein Englisch ist super.
Das letzte Mal hast du mein You are welcome nicht verstanden.
Ja, nur weil du so... Ja, okay. Okay, ich tue mein Bestes. Ja. Für alle Anglisten da draußen, es tut mir sehr leid, wenn die Intonation falsch ist, aber...
Aber es ist Byron, den kann man doch eh...
Blumig.
Blumig machen.
Sehr schön, blumig, okay. I see before me the gladiator lie. He leans upon his hand, his manly brow, consents to death, but conquers agony, and his drooped head sinks gradually low. And through his side, the last drops ebbing slow from the red gash fall heavy one by one.
Wunderbar.
Das reimt sich nicht ganz.
Nein, muss es sie bei Byron reimen?
Nein, muss es sich nicht reimen, aber trotzdem. Ich habe erwartet, jetzt kommt irgendwas mit low und slow und...
Achso, nein. Aber ich finde es super, dass er das eigentlich komplett genau beschrieben hat, was er gesehen hat an der Statue.
Ja, es...
Sogar die Geschichte mit dem Blut, das zum Sehen ist. Also, das ist ziemlich
genial. The red gash fall heavy one by one. Das sind nämlich so Tropfen. Ja. Es ist sehr bildlich, das ist sehr schön.
Und Byron hat die Statue auch deshalb vor allem auch angeschaut, weil sie war Teil dieser Grand Tour durch Europa. Das heißt, jeder Adlige, der durch Europa gereist ist, musste sich natürlich gewisse Sachen anschauen. Und der sterbende Gladiator in dem Fall ist natürlich ein Teil davon gewesen.
Alles klar.
Und auch noch ein lustiges Detail am Rande.
Ja.
Der Thomas Jefferson, der dritte Präsident der Vereinigten Staaten. Zweiter? Dritter?
Ja. Ich glaube, der zweite ist das nicht, das ist der Adams.
Ja, dann ist er der dritte.
Der dritte, ja.
Der wollte die Statue oder eine Kopie davon auch für sein Landgut Monticello haben.
Na!
Ja.
Ah!
Also das Original hat er nicht gekriegt.
Ja.
Der einzige, der es gekriegt hat, war der Napoleon, der es mitgenommen hat nach dem Friedensvertrag.
Ja.
1797.
Das hat ihn sicher geärgert, dass der Napoleon es bekommen hat.
100 pro.
Aber er nicht.
100 pro. Aber seit 1816 ist die Statue wieder in... Rom in den Kapitolinischen Museen zu sehen. Und das einzige Mal, dass sie danach außer Landes geschafft worden ist, war in die USA für eine Ausstellung in Washington D.C. 2013-14. Sonst ist sie nie mehr außer Landes gekommen.
Okay.
Und das ist bei so einem wertvollen Stück natürlich
sowieso
klar.
Vielleicht nicht so gern verliehen.
Na, gibt's Kopien vielleicht, ja, eher leichter, kann man leichter bewegen.
Ja.
Aber ich wüsste auch gar nicht, was jetzt der wirkliche Wert ist. Versicherungswert davon ist wahrscheinlich unbeschreiblich.
Wahrscheinlich auch ein sehr hoher emotionaler Wert für viele.
Ach, das sowieso.
Ja.
Ich habe Pergamon vorher erwähnt.
Was macht er denn in Pergamon jetzt?
Also er war nie in Pergamon.
Ach so.
Aber das Original, nachdem diese Marmorstatue gemacht worden ist, kommt aus Pergamon.
Er ist gar nicht das Original.
Nein, er ist nicht das Original.
Ja, dann ist er nicht so viel wert.
Ach, geh. Ja, aber wenn das Original nicht erhalten ist, was ist...
Ach so, aber das gibt's nicht mehr.
Das gibt's nicht mehr, nein.
Okay.
Man muss dazu sagen, in der klassischen griechischen Antike und auch im Hellenismus sind sehr viele Statuen im Original in Bronze gemacht worden, gegossen und dann irgendwo hingestellt. Und wenn man Kopien von diesen Statuen gemacht hat, dann hat man die in Marmor gemacht oder in einem anderen Stein. Und über eine Kombination von verschiedenen Quellen, Ausgrabungsergebnissen in Pergamon, Also Pergamon befindet sich in der heutigen Türkei, ist die heutige Stadt Bergama an der Westküste der Türkei, ist so 80 Kilometer nördlich von Izmir in etwa gelegen und eine der berühmtesten archäologischen Ausgrabungsstätten in Kleinasien oder in der heutigen Türkei.
Man kennt den Namen.
Man kennt den Namen.
Im Altar.
Genau, weil es den Pergamonaltar gibt.
Ja, genau.
Und über den Pergamonaltar kann man dann gleich drauf schließen, okay, der ist heute in Berlin, das heißt, der ist von deutschen Archäologen gefunden, das heißt, Pergamon ist eigentlich von deutschen Archäologen ausgegraben worden, hauptsächlich im 19. Jahrhundert. Und das relativ lange, weil Pergamon eine wichtige Stadt als hellenistischer Stadtstaat und als hellenistisches Reich war. Also wir sind jetzt in der Zeit ab dem 3. Jahrhundert nach Alexander dem Großen. Das Reich von Alexander zerfällt und es gibt diese einzelnen Diadochenreiche. Und eines dieser Diadochenreiche ist dann spätere Reich von Pergamon. Und dort herrscht eine Herrscherdynastie, das sind die Attaliden. Die heißen deshalb Attaliden, weil sie entweder Attalos oder Eumenes heißen. Das ist ein bisschen wie die Ottonen im Deutschen Reich, alle Otto oder Heinrich.
Ich verstehe.
Der erste von diesen Attaliden, der sich den Königstitel verpasst hat, ist Attalos der Erste Sotea. Sotea heißt der Retter. Und der herrschte zwischen 241 und 197 vor Christus. Sehr lang, also 44 Jahre. Und in diesen 44 Jahren hat er das Reich ausgebaut und hat sehr viele Kriege führen müssen, unter anderem mit verschiedenen keltischen Stämmen, die in Kleinasien eingefallen sind.
Ding, ding, ding.
Ding, ding, ding.
Okay.
Und auch mit dem benachbarten Reich der Seleukiden. Das ist ein anderes Diadochenreich gewesen. Die Seleukiden sind ein bisschen persisch. Das sieht man dann eh später auch noch.
Da wird man jetzt das Motiv verstehen.
Ja.
Weil... Für einen Gallier würde man jetzt nicht so, was man so aus Asterix und Obelix heißt zumindest, in die Türkei irgendwie sich vorstellen.
Das stimmt. Und die heißen ja auch nicht Gallier in der Türkei, sondern das sind die Galater. Also es sind im Prinzip alles Kelten.
Gut, okay.
Und die keltischen Stämme, die jetzt in der Türkei eingefallen sind, stammen aus dem heutigen, also aus dem ehemaligen Thrakien, das ist heutige Rumänien, Bulgarien. Die sind nach eben Südosten abgezogen und haben so Plünderungszüge durch Zentralanatolien hauptsächlich gemacht. Eines dieser Reiche heißt ja dann später auch als römische Provinz Galatia. Nach dem
das,
benannt.
Das ist nach dem benannt, das hängt zusammen. Okay.
Und der Name Galata ist, also die Griechen nennen sie Keltoi oder Galater und die Römer sagen Gallier.
Warte kurz, der Nachname Galater und, oder Galacher oder so, das gibt es ja,
ja
immer wieder mal. Das kommt das auch davon? Müssen wir nicht, könnte, müssen wir googeln.
Könnte davon kommen.
Weil das klingt sehr danach.
Das klingt schon danach.
Ist Englisch oder so.
Ja.
Ja.
Der Name selbst Galater kommt, das schreibt Diodor, das ist ein Historiograf im 1. Jahrhundert vor, von einem gewissen Galates. Das war der Sohn von Herakles mit einer keltischen Fürstentochter. Und der war besonders schön und besonders groß und der ist so praktisch der Stammvater der Galater. Zumindest in der Überlieferung von Diodor. Was ja wieder heißen würde, dass alle Galater und alle Kelten gleich sind. Aber genauso, es gibt nicht die Kelten genauso wenig, wie es die Hunnen gibt.
Ja, okay. Und da haben wir ja schon mal drüber geredet.
Und da haben wir schon mal drüber geredet.
Alles klar.
Aber auf alle Fälle, es gibt so eine stereotype Beschreibung in der Antike, wie diese Galater oder Gallier ausgesehen haben. Und die beruht eben auf dem, was Diodor sagt zum Großteil, ein bisschen auch, was Cäsar dann ein bisschen später sagt. Aber Diodor sagt zum Beispiel, das sind große, gut gebaute, weißhäutige Krieger, die gelbe Haare haben, also blond sind eigentlich. Und diese Haare, wenn sie nicht natürlich sind, färben sie sich auch, dass sie dann blond sind. Beziehungsweise geben sich Kalkwasser hinein, damit sie struppig wirken. Also das ist genau das, weshalb sie dann so komische, dicke Strähnen haben.
Alles klar.
Sie haben Bärte, wobei unterschieden wird zwischen den Adligen, die lassen sich nur die Schnurrbärte stehen, und dann gibt es die einfachen Krieger, die haben Vollbärte.
Ah, okay.
Also könnte man sagen, also von denen her... Asterix
wäre ziemlich fancy.
Die sind... alle ziemlich fancy.
Die haben alle, stimmt, ja.
Da gibt es, glaube ich, keinen mit Vollbart, wenn mich nicht...
Weiß ich dann, nein.
Als täuscht.
Nein, ich glaube nicht.
Ja. Sie, wenn sie im Krieg sind, dann sind sie nackt. Nur Wenige haben so eiserne Rüstungen, so Harnische.
Das ist aber nicht sehr effizient, weil du hast da einfach so viel, wo du dir wehtun kannst dabei.
Ja, dafür haben sie diese mannshohen Schilde.
Okay.
Und ihre Hauptwaffen sind Wurfspieße. Mhm. Die sind weniger jetzt direkt für den Nahkampf, sondern eher so auf Fernkampf.
Klar, ja.
Und sonst haben sie Schwerter, Kurz- oder Langschwerter. Das ist von der Bewaffnung her, was okay. über sie bekannt ist.
Okay. Wollen sie damit ablenken? Ist es das?
Hm.
Also ein bisschen ein Schockeffekt ist.
Könnt sein. Oder sie sind einfach so von sich selbst überzeugt, dass sie eh nichts verletzen kann.
Ich brauche keine Rüstung.
Und sie sind dadurch ja extrem schnell und flexibel. Das heißt,
das ist wahr.
Das ist ein Vorteil gegenüber einem Schwergerüsteten.
Mhm.
Und wahrscheinlich macht es bei ihnen auch die wilde Masse. Mhm. Weil was bei ihnen ja auch überliefert ist, sind diese Hornisten, unter Anführungszeichen, Tubabläser. Er dürfte auch einer sein.
Ach so.
Die irgendwelche komischen Geräusche in diesen Instrumenten von sich geben.
Ja, da kann man sich auch nicht konzentrieren.
Da kann man sich nicht konzentrieren.
Krieg tun.
Und das lenkt dann die Gegner ab und dann machen sie einfach vielleicht nur da hinten nachrennen und die fliehen niedermetzeln. Und das Lustige ist, das schreibt Diodor auch, sie haben Helme und auf diesen Helmen sind große Aufsätze.
Mhm.
Und das können Hörner sein oder Tiergesichter. Also die Sache mit den Hörnerhelmen von Asterix.
Könnte nicht so falsch sein.
Aber die Frage ist, wie groß diese Hörner wirklich sind. Weil Diodor sagt, sie haben das auf, damit sie größer wirken. Das ist ein bisschen wie mit den Schädeldeformationen, dass die Leute größer und beängstigender wirken.
Bei den Hörnern, ja.
Sie schlagen die Köpfe ihrer Feinde ab und nehmen sie mit. Entweder hängen sie zuerst ans Pferd und dann hängen sie sie zu Hause an die Wand. So wie
Interior Design.
Ungefähr. Also ich hätte eher gedacht, so wie Jagdtrophäen, aber Innenausstattung ist vollkommen okay.
Die Marie Kondo wäre nicht zufrieden mit der Entscheidung.
Na, vor allem stell dir vor, wie das stinkt.
Ja, mein Gott.
Aber sie bewahren die nämlich auf, damit sie sagen können, ja, ich habe den besiegt, den wirklich großen Krieg und so weiter.
Ironisch, wo er jetzt im Museum liegt und nicht verdeckt. Also verdeckt schon, aber nicht
schlecht. Er stirbt eigentlich immer, aber er wird dann nicht ganz schlecht, das stimmt. Ja. In Stein gemeißelt
sozusagen. In Stein gemeißelt, ja, sein Tod.
Aber das ist halt so.
Ja.
Man weiß, dass sie aus dem archäologischen Befund, dass sie Köpfe aufgestellt haben.
Mhm.
Oder auch ganze Skelette, wo dann die Sachen runtergerottet sind. Aber das war außerhalb an der Grenze der Siedlung. Also diese aufgespießten Köpfe, die es immer wieder gibt.
Schon.
Das schon, aber direkt, würdest du da das hinhängen?
Nein, nicht unbedingt. Also ich mag Bilder und Spiegel und Postkarten, aber weniger die Köpfe meiner Feinde.
Ja, das...
Weniger. Vor allem, auch wenn es außerhalb der Siedlung ist, einmal dreht sich der Wind und das Mittagessen ist nicht mehr genießbar.
Na. Essen, sagt der Diodor auch, sie essen im Sitzen.
Finde ich gemütlich.
Ja, finde ich gemütlich. Also die Römer und die Griechen sitzen im Essen. Ja, genau, Essen im Sitzen.
Ja.
Essen im Liegen, entschuldige.
Ja, ja.
Aber und deshalb muss er betonen, dass sie am Boden sitzend auf Fellen essen.
Ja, gemütlich.
Ja, finde ich auch. Und ihre Schlacht oder ihr Kampfsystem funktioniert so, wenn sich zwei Heere gegenüberstehen, gibt es immer so Zweikampfherausforderungen.
Ja.
Und damit wird das dann entschieden. Ist sehr klassisch, wie im Trojanischen Krieg gibt es ja auch diese Zweikämpfe-Geschichten.
Ja, ich denk, damit nicht das ganze Heer.
Damit nicht das ganze Heer das machen muss. Aber andererseits denke ich mal, wenn sie die Römer fangen mit dem nichts an.
Ja, glaube ich auch nicht.
Das ist so wie diese eine Szene aus dem Indiana Jones 1.
Ja.
Am Marktplatz in Kairo,
ja.
Wo der mit dem Schwert kommt und der Indi einfach ihn niederschießt.
Ja.
So ungefähr müssen die Römer das gemacht haben.
Ich schätze mal. So, jetzt haben wir geklärt, wie der Gallier nach Pergamon gekommen ist. Und dort gab es dann die Bronzestatue davon. Und wie ist die jetzt nach Rom gekommen, aber in Marmorform? Richtig?
Genau, also ursprünglich war die Bronzestatue in Pergamon.
Ja.
Und ist dann als Bronze nach Rom gekommen und wurde dort Marmor. Ah.
Ah.
Okay, von vorne.
Okay, nochmal.
Attalos hat eben, wie schon gesagt, gegen verschiedene gallische Stämme gewonnen, mhm, oder galatische Stämme, mhm, und gegen die Seleukiden, mhm, und hat in Pergamon ein oder eigentlich mehrere Siegesmonumente aufstellen lassen im heiligen Bezirk der Stadtgöttin Athene, Athena Polias.
Mhm, genau.
Und zu diesen Siegesmonumenten gehören der sterbende Gallier, Untergallier, der sich und sein Weib tötet, und ein paar andere Fragmente, die in anderen Museen sind.
Mhm.
Die waren dort als Bronzestatuen aufgestellt.
Mhm.
Und zwar hat man lang herum überlegt, wie sie aufgestellt waren. Es gibt nämlich einen Rundsockel und es gibt verschiedene kleinere Basen von Statuen,
ja,
also nur die Basen, die Statuen selbst sind nicht erhalten geblieben.
Ja, okay.
Das heißt nur das, wo die Statuen drauf gestanden sind. Und dann gibt es noch einen anderen, dritten, kleineren Sockel, aber man hat sich inzwischen darauf geeinigt, dass die Gallier auf einer langgestreckten Basis gestanden sind, die in 8 Unterteilungen geteilt war.
Okay.
Das sogenannte große Schlachtenpatron. Das, mhm, sind 8 einzelne Felder, das Ganze ist ungefähr 20 Meter lang. Und da stehen 8 bis 16 Statuen von, okay, Besiegten.
Hm.
Das heißt, der Gallier, der gerade stirbt, der eine Gallier, der seine Frau getötet hat, am Arm hält und sich selbst das Schwert in den Hals rammt. Verschiedene andere Gruppierungen noch, auch wahrscheinlich von einer von einem Kopf eines persischen Kriegers, der im Sterben liegt, hm, der auch in Rom aufbewahrt wird. Die sind dort aufgesammelt als Bronzestatuen.
Mhm.
Man weiß das, weil nämlich die Inschriften auf diesem Schlachtenmonument erhalten geblieben sind. Und die nennen,
oh,
3-mal Siege gegen Gallier oder Galata, einzeln aufgeführt, wie die heißen, gegen Antiochos Hyrax, das ist ein seleukidischer Gegenkönig in dieser Zeit, und gegen andere. Diese Inschriften nennen aber nicht nur die Besiegten, sondern sie nennen auch den Künstler, der das geschaffen hat, und das ist ein gewisser Epigonos.
Der Herr Epigonos.
Der Herr Epigonos. Der hat auch andere Sachen geschaffen, das weiß man über Plinius, aber inschriftlich heißt es, diese Monumente hat Epigonos geschaffen. Jetzt gibt es nur als kleines Gimmick dazu, es gibt einen zeitgleichen Feldherrn in Pergamon, der heißt Epigenes. Und das ist manchmal ein bisschen verwirrend, wenn man die beiden sehr schnell liest, dass entweder ist jetzt der Epigonos, da kriegst du lange. Ja, anyway, nur so als kleines Gimmick, Easter Egg dazu. Wie kommen jetzt diese Statuen von Pergamon nach Rom?
Pferde.
Schiffe eher.
Schiffe.
Ist, glaube ich, leichter.
Aber dazwischen.
Prinzipiell ist es ja so, das ist... Was außergewöhnlich ist, dass ein Schlachtenmonument, ein Weihegeschenk an die Göttin Athena für die Siege, stellt ja normalerweise die Sieger dar.
Ah, nicht die Verlierer.
Und nicht die Verlierer. Und in diesem Monument siehst du aber nur die Verlierer.
Mhm.
Und das ist schon was sehr, sehr Außergewöhnliches.
Bist du schon.
Die Verlierer sind zwar sehr realistisch gezeigt, das ist ja ein Fortschritt der hellenistischen Kunst gegenüber der klassischen griechischen Kunst, die ja sehr idealisiert eigentlich nur ist.
Mhm.
Und die hellenistische Kunst ist bewegt, ist emotional, hat Genrebilder und ist realistischer. Mhm. Und das ist ja das, was den Römern dann so gut gefallen hat. Jedenfalls,
mhm,
diese Weihung des Königs Attalos steht lang in Pergamon, und Pergamon hat ein seltsames Ende für ein hellenistisches Großreich.
Es geht nicht einfach nur unter.
Es geht nicht unter, weil...
Sondern wird einfach verlassen? Nein.
Na, viel besser. Der letzte Herrscher der Attaliden, Attalos III.,
mhm,
stirbt ohne männliche Nachfahren und er vermacht sein Reich den Römern.
Ah, die nehmen das einfach auf.
Die nehmen das auf. Und das Reich wird dann aufgeteilt zwischen Rom, zwischen dem Königreich von Pontus und Kappadokien.
Mhm.
Aber das Gebiet ist das Kerngebiet der späteren Provinz Asia Minor. Also Kleinasien.
Mhm. Mhm.
Das heißt, es gibt lange positive Beziehungen zwischen Pergamon und zwischen Rom.
Mhm.
Das heißt, sehr viele Römer kommen auch nach Pergamon und sehen diese Monumente, die dort herumstehen.
Schon klar, und die denken sich, das ist aber
innovativ. Das ist aber toll, das gefällt mir.
Das
möchte ich mir auch in den Garten stellen.
Mhm. Die Verlierer.
Nein, sie sind ja schön eigentlich.
Sie sind schön.
Und
aber so vom Gedanken her...
Vom Gedanken her schon, aber die Römer zeigen ja auch auf ihren Schlachtenmonumenten nicht nur die Sieger, den Kaiser, der irgendwo über die Feinde drüber reitet, sondern sie zeigen auch die Besiegten.
Okay.
Und das ist etwas, was wahrscheinlich in Zusammenhang mit diesem großen attalischen Weihgeschenk, wie es auch genannt wird,
ja,
gesehen werden kann. Weil nämlich diese Bronzestatuen unter Kaiser Nero, also im Jahr 63, 64, nach Rom gebracht werden.
Mhm.
Das heißt, der bringt die Bronzen nach Rom, stellt sie dort bei sich auf. Das heißt, von diesem Zeitpunkt an können Kopien dieser Statuen auch in Rom hergestellt werden.
Mhm, klar.
Und nicht nur vor Ort in Pergamon. Weil es gibt immer den Streit, sind die Kopien jetzt in Pergamon gefertigt oder sind die in Rom gefertigt?
Ja.
Das heißt, transportiert man den unfertigen Block oder transportiert man die fertige Statue?
Mhm.
Und es gibt... Den unfertigen Block.
Weil sonst kann nichts kaputt gehen.
Ja, aber du musst du deinen Künstler auch mittransportieren.
In der gleichen Box?
Hoffentlich nicht. Oder wenn, dann nur mit Luftlöchern.
Da wären wir wieder bei den Löchern und dem Käse.
Und
Entschuldigung.
Dem Großlochkäse. jedenfalls gibt es, hat man lange nicht gewusst, aus was für Marmor ist dieser sterbende Gallier gefertigt.
Mhm.
Und das, man hat immer gedacht, ist das Carrara-Marmor, also das, dieser lunensische Marmor, oder ist das ein kleinasiatischer Marmor? Und es hat vor ein paar Jahren petrographische Untersuchungen von dieser Marmorstatue gegeben, auch von anderen, auch vom Gallier, der sich und sein Weib tötet.
Petrographisch heißt?
Gesteinsuntersuchungen.
Das von, heißt, von Petos und Peter?
Vom
Stein?
Von Stein, genau.
Okay, gut.
Unter anderem auch Isotopenanalysen. Man kann nämlich Isotopen im Gestein untersuchen.
Mhm.
Und wir haben da einen Österreicher, beziehungsweise sogar einen Steirer, der diese Analysen gemacht hat. Das ist der Walter Prohaska von der Montanuni Leoben.
Schau.
Mit dem hat er mal Kontakt für andere Materialanalysen.
Ja.
Der hat diesen Marmor untersucht. Und auf ihn geht eigentlich auch zurück, dass das jetzt als Marmor aus Kleinasien bestimmt werden kann, und zwar aus einem ganz einem bestimmten kaiserlichen Steinbruch, und zwar aus einem Steinbruch bei Afyon Karahisa. Das ist auch in Westanatolien gelegen, ist in der Antike als dokymianischer Marmor bekannt und ist ein Marmor, der in Rom selbst extrem beliebt ist ab der Kaiserzeit.
Okay, von dort herkommt.
Es gibt das Augustusforum, am Traiansforum sind Sachen, in der Hagia Sophia sind Verkleidungspaneele, also auch
cool.
In der Türkei selbst verwendet man.
Yeah.
Aber dieser Marmor wird nicht in hellenistischer Zeit verwendet, sondern der Marmorsteinbruch selbst wird erst so ab römischer Zeit in Kleinasien verwendet.
Das heißt, es ist eine Kopie, aber erst später.
Genau, erst später erstellt.
Okay.
Das heißt, erst frühestens in der Kaiserzeit und dann aber in Rom hergestellt, weil man diesen Marmor in Kleinasien selbst so nicht verwendet hat. Das heißt, der Marmor ist als Block gewandert mit dem Künstler in der Nebenbox und das Ganze ist dann in Rom hergestellt worden.
Okay, so kam das also dazu, dass dann endlich mal der Herr sterbende Knackasch Gallier in Marmorform.
Genau, wahrscheinlich in den bereits dann kaiserlichen Gärten, mhm, also nicht in den Gärten des Sallust, aber dann im kaiserlichen Besitz befindlichen Gärten. Mhm. Und wahrscheinlich, das ist die These von Ernst Künzel, der sich damit in den 1970er Jahren befasst hat, in trajanischer Zeit, also in der Zeit um 100. Warum jetzt in trajanischer Zeit? Trajan ist ein Kaiser, der mit anderen Gruppierungen, sagen wir mal so, oder Bevölkerungsgruppen vom Balkan zu tun hat in seiner Zeit, nämlich mit den Dakern.
Ey!
Und die sitzen ja so in Dakien, Thrakien, in dem Bereich, wo die Galater ursprünglich ja auch zum Teil herkommen.
Mhm.
Und der besiegt in zwei Dakerkriegen die Daker und erobert sie.
Alles klar.
Gliedert das Ganze ins Römische Reich ein.
Mhm.
Und in seinem Trajansforum, das er in Rom errichten lässt, steht ja die Trajanssäule.
Mhm.
Und die Trajanssäule schildert die Dakerkriege.
Mhm.
Und es gibt dort Schilderungen oder Zeichnungen oder eben Darstellungen, mhm, von dakischen Kriegern, die sehr ähnlich ausschauen wie diese Gallier. Also auch mit so mit Emotion und Physiognomie, die sehr ähnlich ist.
Okay.
Deshalb möchte Künzel jetzt die großen Gallier, wie sie genannt werden, als Kopie in trajanische Zeit datieren.
Alles klar.
Ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, es gibt auch andere Sachen, dass es spätrepublikanisch ist, aber über die Marmoranalysen kann man eigentlich das einmal ziemlich ausschließen. Also es muss in der Kaiserzeit sein und wahrscheinlich so Ende des ersten Jahrhunderts nach entstanden sein.
Okay. Und das heißt, jetzt kann man es sich in Rom anschauen?
Jetzt kann man es sich in Rom anschauen. Mhm. Also im Moment wahrscheinlich haben die Museen jetzt offen.
Weil in Rom weiß ich nicht, bei uns schon.
Bei uns haben sie offen, ja, wenn Rom. Hm.
Weiß ich nicht.
Offen zu, weiß man nicht. Aber ansonsten, es gibt sehr gute Fotos von Gallia im Internet zu finden. Sehr.
Und du hast erzählt, es ist so toll, weil wenn man den Raum betritt, sieht man das Allerwichtigste zuerst.
Genau, man sieht die Rückansicht, wenn man nämlich die Treppe hochkommt.
Ja.
Und dann sieht man seinen unglaublichen Knackarsch. Also man merkt schon, also das ist wirklich ein Krieger, der ist extrem gut durchtrainiert und das ist schon das, was Diodor halt hervorstreicht, dass sie gut gebaut sind, dass sie durchtrainiert sind. Und es ist natürlich auch ein Topos, wenn man sagt, wie toll der Gegner ist, ist man ja selber noch viel toller, wenn man besiegt.
Eben, ja. Ich habe mir nämlich überlegt, weil du vorher erzählt hast, sie haben den Feind dargestellt oder den Besiegten, aber sie haben ihn so schön dargestellt. Und normalerweise kennt man das eher als, man stellt sie dann eher etwas hässlicher dar oder überspitzter oder wie auch immer.
Man macht sie zu Karikaturen und das ist dann nicht geschehen.
Nein, weil er ist einfach wunderschön, dieser Mensch. Und das ist ungewöhnlich, aber jetzt, wo du sagst, einfach so ein durchtrainierter Mensch und den haben wir sogar besiegt. Also,
genau.
Nicht schlecht. Und er steht im Garten.
Nein, er steht nicht im Garten.
Ist im Garten
gestanden. Er ist im Garten gestanden. Also, ich würde man schon in den Garten stellen.
Wollte ich gerade sagen.
Ich würde ihn auch in den Wandschrank stellen, aber da passt er, glaube ich, nicht ganz rein.
Das wird sich nicht ganz ausgehen. Wer schaut drum?
Stimmt da wieder.
Aber in den Garten schauen oder auf die Terrasse. Ja. Okay. Ja, danke fürs Podcasten und erklären, wie er hingekommen ist in ganz Europa, wie er gewandert ist, der Herr Gallier. Falls ihr irgendwelche Kommentare zu unserem Knackarsch, nein, nicht zu unserem, seinem Knackarsch habt und unseren Kommentaren, dann könnt ihr uns gern schreiben auf Artefakte erzählen überall, wo man halt so zu finden ist. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, das ist das artefakte_erzählen@gmx.at.
Und hören könnt ihr uns auf Spotify, Deezer, Google Podcast, podcast.de und auch auf TuneIn, überall unter dem Hashtag Artefakte erzählen. Und wenn ihr dazu Knackarsch Bier trinken wollt, könnt ihr das ja gerne machen, wenn ihr in Graz im Pub Hops dieses Bier bestellt. Es ist ein lokal hergestelltes Bier mit dem Namen Knackarsch, ist ein Red Ale. Ist sehr gut und passt eigentlich sehr gut zu der Folge. Ich glaube, ich werde mal wieder mal eins bestellen und dort abholen.
Tu das. Und dann über deine Steuererklärung schimpfen.
Ja, das ist bald wieder fällig.
Es ist mal wieder soweit. Dann euch auch noch einen schönen guten Morgen oder Abend oder wann auch immer. Schönes Mahlzeit. Wochenende. Mahlzeit. Gute Steuererklärung.
Und wir sehen 2 Wochen.
Servus.